DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Wir haben heute diese Themen für Sie. Die Menstruationstasse. Sie erfreut sich bei Frauen wachsender Beliebtheit. In der Schwangerschaft gilt: Hände weg vom Alkohol, sonst kann es sein, dass das Kind mit schweren Schäden auf die Welt kommt. Umdenken bei der Alkoholtherapie. Bislang galt absolute Abstinenz, jetzt setzen Therapeuten auf ein neues Konzept. Und undenkbar: Schweden ohne Kaffee. Einmal im Monat ist es bei Frauen wieder soweit. Die Periode ist da. Die meisten Frauen verwenden Binden oder Tampons, aber immer mehr freunden sich mit einer ganz anderen Methode an, mit der Menstruationstasse. Sie ist meist aus medizinischem Silikon und anders als bei Binden und Tampons kann sie ausgespült und wiederverwendet werden. Ganz neu ist die Methode nicht. Eines der ersten Patente für eine solche Tasse hat eine Amerikanerin eingereicht und das schon im Jahr 1937. Jetzt, mehr als 80 Jahre später, kommt sie wieder in Mode. Birgit Magiera hat sich die Menstruationstasse mal genauer angesehen.
Das wabbelige kleine Ding sieht eher aus wie ein Gummieierbecher als eine Tasse. Benutzt wird der Menstruationsbecher ähnlich wie ein Tampon. Nur, dass er das Blut nicht aufsaugt, sondern auffängt. Und?
Im Vergleich zum Tampon ist es erstmal gewöhnungsbedürftig, weil es muss gefaltet werden. Und da gibt es nur verschiedene Falttechniken, mit denen sich das dann am besten einführen lässt. Und das muss man kurz erlernen, ist dann aber in 0,nix geschafft und wirklich für jeden anwendbar.
Sagt Dr. Thomas Winkler. Er ist Gynäkologe und hört von seinen Patientinnen fast ausschließlich Positives über die Menstruationstasse, bis auf wenige Ausnahmen. Insbesondere Frauen, die mit einer Spirale verhüten, sollten besonders behutsam mit der Tasse umgehen.
Ja, also ich habe schon auch eine Patientin, die es geschafft hat, sich das mit der Tasse auch die Spirale gleich mit zu entfernen. Das kann passieren, wenn sie sehr weit oben sitzt oder andersrum, die Gebärmutter sehr weit unten sitzt, dass es eigentlich praktisch schon auf dem Muttermund, auf der Portio aufsitzt. Denn das gehört ja eigentlich nur in die Scheide und nicht über den Muttermund gestülpt.
Aber solche Missgeschicke seien bei richtiger Anwendung vermeidbar, so der Gynäkologe. Vor allem junge Frauen würden die Tasse ausprobieren, weil sie Müll und Kosten vermeiden wollen. Das gelingt auch, wie die neue Überblicksstudie bestätigt. Hersteller versichern, man könne den Menstruationsbecher rund 10 Jahre lang benutzen. Über diesen Zeitraum würde Frau 95% der Kosten sparen im Vergleich zu Wegwerfhygieneartikeln, so Penelope Phillips-Howard. Die Ärztin ist eine der Studienautorinnen. Die Tasse schont also deutlich Umwelt- und Geldbeutel. Aber schont sie auch die Nerven? Wie verträgt sie sich mit dem weißen Sommerrock? Hält sie wirklich dicht?
Dass da was undicht wäre, überhaupt nicht. Die Cups sind genauso sicher wie Tampons und Binden. Man braucht nur etwas Übung beim Einsetzen. Aber da gibt es online so viele Tutorials, die gut helfen. Also ich würde beim allerersten Ausprobieren vielleicht nicht den weißen Minirock anziehen. Viele brauchen 1-2 Monate Übung, um sich völlig sicher zu fühlen.
70% aller Frauen benutzen die Tasse weiter, sobald sie einmal ausprobiert haben. Aber was ist mit den anderen 30%? Was finden die schlecht? Manchmal seien es kulturelle Hürden, erklärt Phillips Howard, dass Frauen es vermeiden, ihre Genitalien anzufassen. Und in armen Ländern ist oft kein sauberes Wasser in Reichweite, um den Menstruationsbecher nach dem Ausleeren auszuspülen. Wenn er dann vor dem Wiedergebrauch irgendwo abgelegt wird, steigt das Infektionsrisiko.
Wichtig ist, wenn es kein sauberes Wasser gibt, dann einfach nur herausnehmen, ausleeren und sofort wieder einsetzen. Dann kommt der Körper nur mit den eigenen Bakterien in Berührung und man infiziert sich nicht mit fremden Keimen.
Ein guter Tipp auch für Frauen hierzulande. Schließlich möchte nicht jede auf der Restauranttoilette mal eben aus der Kabine zum Waschbecken gehen und dort vor anderen ihr Silikonbecherchen auswaschen. Und was sagt die Überblicksstudie insgesamt zu Gesundheit und Infektionsrisiko? Da schneidet die Menstruationstasse mindestens so gut ab wie andere Hygienemittel, womöglich sogar besser. Unter anderem, weil sie die Schleimhaut weniger stört als zum Beispiel Tampons, vermutet der Gynäkologe.
Ja, sie trocknen halt sehr die Scheide aus und beeinflussen auch die Vaginalflora, indem sie die ganzen Vaginalbakterien, die erwünscht sind, mit aufsaugen. Und dadurch die Scheide natürlich viel vulnerabler und verletzlicher zurücklassen, ist ja verständlich, wenn eben die Schutzfunktion nicht mehr gewährleistet ist.
Die Menstruationstasse dagegen lässt das Mikrobiom dort in Ruhe. Fazit deshalb: Sie ist kein schräger Trend aus der Yoga-Szene, sondern eine ernstzunehmende Hygienealternative für die Tage.
Wenn die Tage ausbleiben, ist es ziemlich sicher, dass Frau schwanger ist. Das bedeutet eine große Umstellung und es gelten so einige wichtige Regeln. Zum Beispiel keine Zigaretten und kein Alkohol. Denn trinkt die Schwangere Alkohol, besteht die Gefahr, dass das Kind mit schweren Hirnschädigungen auf die Welt kommt. Meist wiegen diese Kinder wesentlich weniger als Gleichaltrige. Weitere Merkmale, die Einkerbung zwischen Oberlippe und Nase, ist oft stark abgeflacht. Manche haben auch eine schmale Oberlippe, einen kleinen Kopf und kleine Augenöffnungen. FASD heißt das in der Fachsprache und ist die Abkürzung für fetales Alkoholsyndrom. Mehr dazu von Yvonne Meyer.
Ein Gläschen Wein, ein Bier, diese Getränke kommen harmlos daher. Doch während der Schwangerschaft sind sie sehr schädlich für das ungeborene Kind. Es kommt zu einer fetalen Alkoholspektrumstörung, kurz FASD. Der Alkohol schädigt unter anderem das Gehirn, sagt die Kinder- und Jugendärztin und Psychologin Miriam Landgraf. Sie ist Oberärztin am Haunerschen Kinderspital der Universität München. Zum Beispiel kann das Gehirn insgesamt kleiner bleiben oder Verknüpfungen werden nicht aufgebaut.
Also Sie können sich das so vorstellen, dass dann eben bei einem gesunden Menschen es von der rechten zur linken Gehirnhälfte zum Beispiel richtige Autobahnen gibt, mehrspurig. Und bei den Menschen mit FASD gibt es dann halt nur einen Schotterweg.
Jeder Einzelne ist anders. FASD ist eine sogenannte Spektrumstörung. Von sehr stark betroffen bis kaum beeinträchtigt kann alles dabei sein. Bei stark betroffenen Kindern tauchen typische Gesichtsmerkmale auf. Der Alkohol ist dafür verantwortlich, dass zum Beispiel die Oberlippe sehr dünn bleibt oder die Rinne zwischen Nase und Lippen verschwindet. Neurologische Schäden haben aber alle Betroffenen, sagt Miriam Landgraf. Zum Beispiel können Menschen mit FASD schlecht planen.
Und wenn Sie sich vorstellen, dass Sie morgens unter die Dusche steigen wollen, dann müssen Sie erst Ihre Nachtklamotten ausziehen. Normalerweise legen Sie das dann wahrscheinlich auch an einen Ort, den Sie vorher bestimmt haben. Und dann müssen Sie in die Dusche steigen, Sie müssen das Wasser anmachen, Sie machen sich nass, Sie seifen sich ein, Sie waschen die Seife wieder mit Wasser herunter, dann steigen Sie aus der Dusche, Sie trocknen sich ab und dann steigen Sie in frische Kleidung.
Dass Duschen und andere Tätigkeiten im Alltag genau so und in der richtigen Reihenfolge abgearbeitet werden müssen, ist gesunden Kindern schon früh klar. FASD-Betroffene können damit aber bis ins Erwachsenenalter Probleme haben, was sehr anstrengend und frustrierend für sie ist. Obwohl sie ernsthaft üben, einen selbstständigen Alltag können nur rund 10% der Erwachsenen mit FASD bewältigen. Und viele Erwachsene mit FASD wissen überhaupt nicht, dass sie betroffen sind, sagt die Ärztin Claire Coles von der Emory-Universität in Alabama in den USA.
Die meisten Kennzeichen für die Diagnose von FASD betreffen Vorschulkinder. Aber wir wissen gar nicht, wie diese Kennzeichen bei Erwachsenen ausgeprägt sind.
Zum Beispiel verschwinden die auffälligen Gesichtsmerkmale wie die dünne Oberlippe meistens beim Älterwerden. Wenn man also nicht sicher weiß, dass die Mutter in der Schwangerschaft Alkohol getrunken hat, ist eine Diagnose bei Erwachsenen schwierig. Für die Betroffenen ist das ein großes Problem, denn die Hirnschädigungen sind trotzdem da, auch wenn sie äußerlich gesund aussehen. Die Menschen haben also Probleme, wissen aber nicht warum.
Die meisten sind erleichtert, wenn sie eine eindeutige Diagnose bekommen. Denn so erklärt sich, warum sie ihr Leben so verwirrend wahrnehmen.
Oft unterstellt man den Betroffenen, sie hätten ADHS oder seien einfach schlecht erzogen. FASD hat nur wenig mit Intelligenz zu tun. Viele Betroffene sind sprachbegabt und sehr empathisch. Doch einen Alltag selbstständig zu strukturieren, das fällt ihnen oft schwer. Wer Glück hat, hat engagierte Eltern oder Pflegeeltern, die dabei helfen. Wer Pech hat, kommt auf Dauer nicht zurecht. Darum hat Miriam Landgraf mit Kollegen das deutsche FASD-Kompetenzzentrum Bayern gegründet. Hier finden Betroffene und Angehörige Hilfe. Unkompliziert und wenn gewünscht auch anonym.
Alkohol, auch wenn gesellschaftlich akzeptiert, ist eine Droge, die den Körper erheblich schädigen kann. Manche kommen ohne Alkohol gar nicht mehr aus, sind abhängig davon, sie sind Alkoholiker. Bisher galt, wer davon loskommen möchte, darf nichts mehr trinken, keinen Tropfen, absolute Abstinenz als oberstes Gebot. Aber das scheint nicht mehr die alleingültige Therapieform zu sein. Und vielleicht sind ja mehr Alkoholiker bereit, eine Therapie zu machen, wenn die Regeln nicht ganz so streng sind. Ein Beitrag von Jan Tuczynski.
Die Zahlen sprechen für sich. Wer ein Alkoholproblem hat, der ignoriert das in aller Regel. Aktuelle Untersuchungen zeigen, von den 2 Millionen Alkoholabhängigen in Deutschland ist nur jeder Zehnte in Behandlung.
90% der Alkoholabhängigen in Deutschland kommen auch gar nicht in eine suchtspezifische Behandlung. Und die kommen unter anderem auch deswegen nicht, weil sie wissen, wenn ich in die Behandlung gehe, darf ich nie wieder was trinken.
Sagt Falk Kiefer. Er ist Suchtmediziner und leitet das Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Befragungen aus den USA unterstützen und differenzieren diese Aussage. Manche Betroffene haben einfach Angst, stigmatisiert zu werden. Etwa die Hälfte will gar nicht mit dem Trinken aufhören und 30% glauben nicht daran, dass eine Therapie überhaupt helfen könnte. Dabei stimmt das eigentlich nicht, erklärt der Suchtforscher Karl Mann.
Es gibt natürlich sehr viele Reha-Kliniken, die auch natürlicherweise dieses Abstinenzziel ausschließlich verfolgen, auch mit Erfolg. Nur leider gehen da wenige hin.
Deshalb steht für immer mehr Ärzte inzwischen fest, das Ziel, Alkoholabhängige für immer vom Alkohol abzuhalten, sollte überdacht werden.
Die Diskussion geht nur darum, ob man bei denen, die eine Reduktion auf null nicht erreichen, ob man denen gar nichts anbietet und sagt, Pech gehabt, oder ob man sagt, wir müssen ein intermediäres Ziel erreichen, also lieber die Hälfte trinken, als so weitermachen wie bisher.
Es gibt mehrere Kategorien von Alkoholabhängigkeit. Als unbedenklich gilt Alkoholkonsum generell nicht. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht bereits bei bis zu 20 Gramm Alkohol pro Tag bei Frauen und höchstens 40 Gramm bei Männern von Trinken mit einem geringen Risiko. Das entspricht 1 bzw. 2 Gläsern Wein. Hochrisikoabhängige trinken jedoch mehr als doppelt oder sogar dreimal so viel. Immer mehr Suchtmediziner sehen aber mittlerweile, wenn es gelingt, den Alkoholkonsum täglich deutlich zu reduzieren, dass es Suchtkranken dann auch besser geht, erklärt Falk Kiefer.
Man hat früher eine fatalistische Sicht gehabt und gedacht, naja, wenn der so viel trinkt, ob der jetzt 3 Liter Wein am Tag trinkt oder 2,5 Liter Wein am Tag, das macht keinen Unterschied, dieser halbe Liter. Aber dieser halbe Liter macht bei den hohen Trinkmengen viel mehr aus, als wenn man von 1 Liter Wein auf 1,5 Liter Wein reduziert.
Der Suchtforscher Karl Mann untersuchte gemeinsam mit Kollegen 63 Studien mit Personen, denen es gelang, die Trinkmenge deutlich zu reduzieren. Tausende Daten wurden ausgewertet. Das Ergebnis? Es wird vieles besser bei den Betroffenen. Die Lebensqualität steigt, Depressionen nehmen ab, die Leber kann sich erholen. Doch das ist nicht alles.
Beispielsweise können wir klar zeigen, dass das mit einer Reduktion des systolischen Blutdrucks einhergeht, der ja bekanntermaßen ein Risikofaktor für alles Mögliche ist und der eine Konsequenz von hohem Alkoholkonsum ist.
Lange waren Experten sich sicher, dass es für Alkoholabhängige nur ein Ziel geben kann, nämlich die totale Abstinenz. Auch Karl Mann selbst vertrat vor 10 Jahren noch diese Ansicht.
Ich habe gesagt, Abstinenz ist das Wichtigste und dieses reduzierte Trinken können wir nur dann wirklich ernsthaft verfolgen, wenn wir die entsprechenden Daten haben. Das habe ich zum Glück immer in meine Stellungnahmen reingeschrieben. Und jetzt bin ich sozusagen schuldig, dass ich an dieser Vorlage und Auswertung dieser Daten selbst beteiligt war und deswegen meinen Standpunkt tatsächlich geändert habe.
Reduziertes Trinken ist zwar mittlerweile in den Leitlinien zur Behandlung Alkoholabhängiger verankert. Das oberste Ziel ist allerdings immer noch die Abstinenz. Das aber, so Suchtforscher Mann, müsste umgekehrt werden. Ähnlich der Therapien bei Drogenabhängigen, wo Harm Reduction, also Schadensminderung, oberste Priorität hat.
Entscheidend ist aber, dass, wenn es gelingt, diese Reduktion als mindestens vielleicht vorübergehendes Therapieziel breiter zu verankern, dann hätten wir auch eine höhere Akzeptanz der Behandlungsansätze und gleichzeitig damit verbunden auch wahrscheinlich eine Reduktion des Stigmas.
Denn auch das zeigen aktuelle Untersuchungen. Alkoholabhängigkeit, damit verbunden sind Bilder von Arbeitslosen, Verwahrlosten, Obdachlosen. Dabei ist riskantes Trinkverhalten ein gesamtgesellschaftliches Problem. Der Suchtmediziner Falk Kiefer bietet in seiner Klinik seit 2 Jahren ein Programm an, um das Trinkverhalten zu ändern. Dafür sucht er Teilnehmer via Zeitungsinserat, in dem das Wort alkoholabhängig übrigens nicht vorkommt.
Ein Großteil dieser Menschen, weit über 3/4 von denen, erfüllt die diagnostischen Kriterien einer Alkoholabhängigkeit. 90% von denen waren aber noch nie in einer therapeutischen Behandlung. Das heißt, sie kommen nur in die Klinik, weil es gar nicht um das Thema Alkoholabhängigkeit geht, sondern Trinkmengenreduktion.
Von den Teilnehmern verlangt dann selbstredend niemand, dass sie komplett aufhören, Alkohol zu trinken. Weniger soll es werden, was ihnen auch schon helfen würde.
Alles, was wir zu viel konsumieren, tut uns selten gut. Das gilt auf jeden Fall für Alkohol. Nicht so gefährlich ist eine andere Sucht, die nach Kaffee. Viele können davon ein Lied singen. Deutschland ist allerdings nicht Rekordhalter beim Kaffeekonsum. Es ist Finnland dicht gefolgt vom Nachbarland Schweden. Jeder Schwede trinkt etwa 160 bis 170 Liter Kaffee im Jahr. Schwarz, versteht sich. Milch verfälscht nach Ansicht der Kaffeepuristen den echten Geschmack. Und Schweden ohne Kaffee, das ist undenkbar, meint Carsten Schmiester.
So klingt Schweden am allerliebsten. Die Tasse in der Hand und dann genüsslich, ja, auch schlürfen. Muss nicht sein, ist aber erlaubt. Liebe geht hier nicht durch den Magen, sondern durch den Filter. Und das schon sehr lange, wenn auch mit unfreiwilligen Auszeiten. Nachdem die Schweden im 17. Jahrhundert den Kaffee, hier kurz Kaffee, für sich entdeckten, wurde er ganz schnell so populär, dass ihn der Reichstag 1756 erstmals und dann noch dreimal, jeweils kurz für einige Zeit und bei Strafe, verbot, aus Angst, zu viel Geld ins Ausland zu verlieren, erzählt das Stockholmer Stadtmuseum. 1823 wurde Kaffee dann aber endgültig erlaubt und nur im Ersten und Zweiten Weltkrieg noch einmal rationiert. Diese Geschichte mag der Grund dafür sein, dass Schweden eine der größten Kaffeetrinkernationen der Welt ist. Genauer die zweitgrößte, nur ganz knapp nach Finnland. Durchschnittsverbrauch pro Kopf um die 170 Liter oder 10 Kilogramm Kaffee pro Jahr. Auch weil er ja so gut sein soll, eigentlich für alles. Gesundheitsexperten wie Susanne Larsson haben im Fernsehen Stammplätze und können aus immer neuen Studien immer dieselben Schlüsse ziehen. Kaffee kann's.
Ja, på sätt och vis, för att kaffe har ju visat sig minska risken.
Die Forschung zeigt, dass Kaffee das Risiko von Herzkrankheiten und auch einigen Krebsarten verringern kann, wenn man nicht mehr als 3 oder 4 Tassen am Tag trinkt. Hat man mehr, dann kehrt sich der Effekt um und der Kaffee schadet mehr. Gesundheit, das ist das eine. Wichtig, aber nicht so wichtig wie das andere. Denn Kaffee ist das Medium für eine der urschwedischen Traditionen. Die Kaffeepause. Zu Hause, im Büro, im kleinen Café an der Ecke, im Sommer auf der Wiese, eigentlich überall. Morgens und nachmittags ist jeweils für mindestens eine Viertelstunde, gern auch länger, Fika. Im letzten Jahr war dieser Song eines der in Schweden meistgesehenen Internetvideos. Die Jungs von Go Royal mit ihrem Hit Swedish Fika. Eine moderne Würdigung der mehr als 100 Jahre alten Anti-Stress-Zeremonie, deren Name angeblich auf die Umkehr der Kaffeesilben zurückgeht, halbwegs jedenfalls, eben Feka oder Fika. Man macht Pause und genießt eine Tasse, am liebsten natürlich vom Profi gebrüht, Kaffeebesitzer Robin zum Beispiel. Kaffee ist sein absolutes Lieblingsthema.
Kaffee kann man prata om väldigt mycket. Also da borde ju mycket på vad det är för kvalitet på kaffet du vill ha.
Man kann ja so viel darüber reden, vor allem über die Qualität. Auf die kommt es an und die hängt auch vom Wasser ab. Kann sein, dass du hier einen Kaffee trinkst und der einfach umwerfend ist, aber dann nimmst du die Bohnen mit nach Hause und da schmeckt er plötzlich fürchterlich. Also lieber gleich bei ihm im Café genießen und dazu das typische Fika-Gebäck.
So som Kanelbullar,
Zimtschnecken, Karlsbadbrezel, Wienerbrot, Nussecken, Marzipantörtchen. Ach, eigentlich alles. Hauptsache, es macht glücklich. Dick natürlich auch, aber egal. Die Fika ist den Schweden heilig, wie der Kaffee, den man in den Cafés und Konditoreien meist kostenlos nachfüllen darf. Porter heißt das hier. Unbedingt merken. Wie auch die wohl kürzestmögliche Beschreibung des Fika-Zaubers.
Aufkuppling.
Ich schalte total ab bei einer Sache, die mir einfach viel Spaß macht. Wie dieser Stockholmerin geht es allen Schweden, auch dem Duo Go Royal, als es im Fernsehen seinen Song aufführt. Natürlich mit frischem Kaffee und Bergen von Keksen. Tralala.
Swedish fika.
Das war's für heute aus Medizin und Gesundheit. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund auf unserer englischen Seite dw.com/SciTech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.